What up? This is Bam Margera. Make sure you check out the best German podcast named Al Forno.
Ich liebe Zoos, muss man dazu sagen. Ich weiß, es ist nicht mehr zeitgemäß, das zu mögen und so. Und ich verstehe auch, warum das problematisch ist. Ich verstehe aber auch, dass man das mittlerweile einfach braucht, weil der Mensch halt ein egoistisches Dreckschwein ist und sich einen Kack um irgendwelche anderen Sachen schert.
Alter, hier wird keine Zeit verloren heute.
Nee, heute nicht.
Das geht zack, zack, zack. Ja,
aber liegt an dir eigentlich, wen eher als an mir.
Weil du bist, eigentlich bist du nicht ready. Eigentlich ist eine Stunde vor deiner Zeit.
Nee, eigentlich nicht.
In einer.
Wir nehmen jetzt hier gerade wieder, es ist 8 Uhr morgens am Donnerstag. Eigentlich nehmen wir immer mittwochsabends auf, aber ich war leider kurzfristig unpässlich. Ich habe nämlich mitbekommen, dass der Firmenlauf gestern doch nicht nachmittags war, wie ich antizipiert habe und mir entsprechend freigenommen habe dann, sondern er war um 19 Uhr. Ja.
Du bist dann um die Wette gelaufen mit anderen Leuten, ja, die für einen wohltätigen Zweck quasi...
Nee.
Wie Bescheuerte durch die Stadt rennen.
Nee, nicht für einen wohltätigen Zweck, aber ja.
Ah, es ging ums Gewinnen, ja, einfach. Preisgeld,
ja,
und Koks und Nutten.
Ja, Koks und Nutten gab es dann später.
Es ging um einen besseren Startplatz in der Bürgermeisterwahl.
Ich habe während ich gelaufen bin, noch gedacht, ich bin hier von allen Leuten auf jeden Fall der schnellste Bürgermeister. Wenn ihr das hier hört, ist die Bürgermeisterwahl in Jena natürlich schon durch und ich bin entsprechend gewählt worden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber guckt am besten mal bei Instagram. Ich kann diese Ehre noch nicht annehmen. Warum seht ihr dann da?
Okay, das stimmt.
Ja.
Gut Ding will Weile haben, wie man so schön sagt. Ja, wie sieht's aus? Firmenlauf, hast du gewonnen? Bist du allen davongelaufen?
Nee, ich bin im Vergleich nicht so gut gewesen wie das letzte Mal 2018, als ich mitgelaufen bin. Aber es hat echt Spaß gemacht. Nur die Laufstrecke war super voll. Das heißt, überholen war echt immer ein Krampf. Man musste sich da so richtig durchschlängeln, weil einfach 3000 Leute mitgelaufen sind. Und dann auf so engen Laufwegen...
Ganz Jena.
Nee, nicht ganz Jena, aber hier die, also diverse Firmen. Das ist übrigens auch so eine witzige Praxis, ne? Wenn es dir leisten kannst, manche kaufen sich da extra richtig crazy Läufer für ein. Also da gibt's dann, die haben dann irgendwelche Profisportler, die dann natürlich ganz vorne mit dabei sind und die rühmen sich dann, aber ja, guck mal, was wir hier alles können.
Ja, aber was hat das für einen Sinn? Also was kriegt man, wenn man gewinnt?
Ich glaube ein Fahrrad. Damit man nächstes Mal schneller ist. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe es gestern mitgekriegt. Da das eh uninteressant für mich ist, habe ich mich da ehrlich gesagt noch nie mit auseinandergesetzt. Ich habe, warte mal kurz, Erik hat mir gerade meine Urkunde geschickt. Vor allem 5 Kilometer Firmenlauf. Das ist gelogen. Das waren keine 5 Kilometer. Es waren 6. 5 Kilometer Firmenlauf. Richtige Deppen. Naja, ich habe Platz 467 gemacht. Das ist okay.
Von 3000.
Von 3000, ja.
Ja, das ist super. Stabil.
Mhm. Für die,
ey, dabei ist alles.
Für die Cracks unter euch eine ungefähr 5-10er Pace bin ich gelaufen. Aber ich bin bei einem Firmenlauf auch schon mal eine 4-30 gelaufen. Und dementsprechend, da bin ich noch 5 Jahre jünger gewesen. Da war ich, glaube ich, noch U30. Da war ich U30, da war ich 29. Merkst du das, dass man, würdest du sagen, dass man jetzt schon merkt, dass man ein bisschen körperlich abbaut?
Hey, Alter, ich schwitze beim Kacken, Alter. Also ich kann mir nicht die Schnürsenkel zumachen, ohne mich 5-mal wieder aufzurichten, um Luft zu holen. So, ich baue nicht körperlich ab. Das ist viel zu untertrieben. Ich verfalle. Ich verfalle einfach so.
Krass, ne?
Ja, ich sehe aus wie so ein ranziges Stück Fett.
Nee, das stimmt nicht. Aber
so, was sich so an der Seite so ein bisschen hochwellt. So, so fühle ich mich, sagen wir es mal. So wie eine alte Scheibe Salami.
Ja, die wellt sich schon so an der Seite und die ist schon so eingetrocknet. Bah. Nee, das finde ich hieß.
So in der Art. Aber schön, dass du bei sowas mitmachst. Ich würde bei so einen Firmenläufen niemals mitmachen, weil es mich einfach komplett gar nicht interessiert.
Na, das Witzigste ist, wir haben, glaube ich, die letzten Jahre immer ein Team gestellt, aber ich bin das letzte Mal 2018 mitgelaufen für Team Downtown und wir sind wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren, auf jeden Fall über 10. Hatten auch ein paar Kids am Start so von den ganzen Leuten, das war richtig cool.
Ihr seid da echt, so viele sind da jetzt mitgelaufen von
ja.
euch.
Also super. Bei uns aus der Firma, aus der Tattoo-Firma war ich der Einzige und der Rest war
Weil die anderen alles faule Schweine sind, ey.
Ja, Kilian wollte eigentlich mitlaufen, aber Kilian haben wir vergessen mit anzumelden. Der hat momentan so ein bisschen das Glück, der Blitz zu sein.
Ah.
Ja, da machst du nichts, guckst du nur doof. Ich bin, Adrian, es ist jetzt, wir haben jetzt ja Donnerstag, ne? Morgen Abend geht's für mich in den Urlaub. So.
Alter.
Darf.
Nächste Woche ist ja dann sporadisch der Podcast, oder?
Ja, müssen.
Es wird sporadisch gepodcastet.
Ja, müssen wir uns überlegen, ob wir das machen, wie wir das machen. Bin gespannt.
Ja, da überraschen wir die Leute einfach, würde ich sagen. Dann im Anschluss.
Hier schon mal ein bisschen gespoilert.
Aber bist du denn schon aufgeregt? Du hörst dich ein bisschen nasal an. Bist du leicht erkältet?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin einfach nur morgens früh aufgestanden. Zu früh. Dann hat mein Darm gesagt, kennst du das? Das regt mich am meisten auf. Wenn man dann aufwacht und dann bei mir ist es immer so, ich habe, wenn ich aufgewacht bin, so 5 Minuten Zeit und dann muss ich auf jeden Fall aufs Klo. Und dann ist man, ich bin durch Mickys Wecker wach geworden. Micky steht um 6:30 auf und ich normalerweise um 7.
Das ist ja schrecklich.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann
da war ich schon.
Setzte dich auf den Bello.
6:30 Uhr war ich schon am Werktisch.
Echt?
Ja, also die letzten beiden Morgen waren doch recht früh. Gestern noch früher als heute. Gestern bin ich vor 5 wach gewesen. Das hat mich auch krass genervt. Habe ich noch versucht, irgendwie noch mal ein bisschen zu pennen. Hat alles nicht geklappt. War also ziemlich scheiße. Und ja, dann bin ich rüber, hab drüben da umgedoktert. Und heute auch, weil ich habe da ja gestern was angefangen und dann habe ich da heute Morgen weitergemacht. Heute war ich aber um 5:30 Uhr oder sowas wach.
Mhm.
Ja.
Ja, momentan, ich finde bei dem Wetter so, gerade jetzt im Sommer ist es, also es ist ja noch nicht richtig Sommer, aber das ist schon geil, weil man guckt halt raus und es ist halt alles hell und man hat nicht so, oder ich zumindest, habe nicht so das Problem, nicht aus dem Arsch zu kommen, wie wenn ich, wie wir jetzt im Winter, ne? Mhm. Da ist es dann irgendwie schon um 8, um 9 und da denkst du dir trotzdem so, boah, nee, gar keinen Bock.
Ja, wenn ich im Winter mit Urlin zur Schule fahre, um 6:30 Uhr fahren wir da los, da ist noch stockfinstere Nacht.
Ja, das nervt.
Ja.
Deswegen umso geiler ist es, dass es jetzt halt noch besseres Wetter ist, sag ich mal. Ja, mal schauen. Aber das hat natürlich auch alles Nachteile. Bei uns auf der Terrasse fangen jetzt gerade an, ich muss gerade im großen Stil Blattläuse umbringen.
Ah ja, Blattläuse, das ist ein Ding. Ja, da muss man wirklich regelmäßig drauf gucken. Wir haben jetzt auch in letzter Zeit sehr, sehr viel Geld für Balkonbepflanzungen ausgegeben.
Ja, wir sind jetzt also in dem Alter.
Man kann da wirklich unfassbar viel Kohle lassen, aber es muss einfach sein. Und wir sind aktuell am Überlegen, so Terrassenmöbel zu holen, aber so, ja, so eine Lounge. So einfach, weil aktuell haben wir da so eine Sitzsäcke, die sind gut. Ich mag da nicht so gerne drinnen sitzen. Wir verbringen relativ wenig Zeit draußen auf der Terrasse, obwohl wir das eigentlich könnten und es schade drum.
Ja.
Ja, und jetzt ist halt die Frage, was für Terrassenmöbel holt man sich? Ist krass, wa? Ich komme mir vor, als wäre ich 1000.
Ja, so.
Schön Terrassenmöbel aussuchen gehen. Oh, und schön ein paar Tomaten ziehen und.
Ja, aber ich muss sagen, ich finde, das ist halt super geil, weil wir haben jetzt zum Beispiel alleine durch unsere letzte, wir haben relativ im kleinen Maßstab zum Beispiel Minze und Salbei und so gehabt. Und da haben wir das ganzen Winter von Tee getrunken. So, und das ist, ich habe hier meinen Dörrautomaten und habe mir, was haben wir denn jetzt, Thymian, Rosmarin, den ganzen Scheiß, haben wir halt alles oben, Koriander ohne Ende, weil das ist in Jena immer so ein bisschen schwierig, wenn man gerne Koriander isst. Hier im Supermarkt hat man eine 50-50 Chance, dass man hier auch welchen bekommt und den haben wir jetzt selber. Nur durch meine Blattlausgeschichten und dadurch, dass ich im großen Stil Neemöl gespritzt habe, kannst du da auch jetzt nicht einfach erstmal oben ran und die Scheiße fressen, sondern musst 2 Wochen warten, bis du das wieder dir reinziehen kannst.
Die Dinger nerven, oder?
Ja, es ist halt, ich meine, eigentlich ist es ja bei so einem Ökosystem so, ich habe heute mal was Neues ausprobiert, nachdem ich vor circa einer Woche hier gespritzt habe, habe ich heute Florfliegenlarven ausgesetzt. Das sah krass aus. Du kriegst dann so eine Pappfarbe, da ist so ein Vlies vorne drauf geklebt. Da machst du das Vlies ab und dann klopfst du die halt so da drüber.
Mhm.
So. Und eine
eine
Florfliegenlarve frisst bis zu 500 Blattläuse. Wir haben jetzt gar keinen, also es reicht, ich kann die noch händisch sehen und händisch umbringen, aber damit sind die jetzt auf jeden Fall safe.
Und was machen die Viecher dann, wenn die, weiß ich nicht, sterben die dann, wenn die keine Blattläuse mehr haben?
Weiß ich nicht, das ist ja nicht mein Problem.
Okay, also du weißt nicht, was dann der nächste Step ist, ja, der da passiert. Also nachdem das Vieh quasi alle Blattläuse gefressen hat, weißt du nicht, ob es mutiert und dann noch Menschen angreift?
Ja, das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass es sich dann einfach nur, dass es einfach nur high wird und irgendwo rumliegt und dann nichts mehr macht. Damit bin ich aber fein.
Aber es kann ja sein, also da du die ja für draußen benutzt, ist das natürlich auch ein Abwehrmechanismus, ne? Also falls sich da irgendjemand auf deine Terrasse verirren sollte, greifen diese Larven natürlich potenzielle Einbrecher sofort an und gehen auf Kehle.
Machen die, nee. Das ist...
Larve frisst im Durchschnitt einen Einbrecher.
Ja, aber das ist, ich muss schon sagen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Mein kleines Box-Grow-Projekt, da habe ich auch gestern und heute doch mal dolle entlaubt, weil das jetzt echt, das ist total krass, du machst die Box auf und es ist einfach nur komplett grün da drin.
Ja, ja, es ist einfach schon so weit vor. Du hast schon lange kein Foto mehr geschickt. Ich habe keine Updates bekommen.
Ja, stimmt. Deswegen, muss ich noch machen.
Deswegen kann ich da nicht mitspielen.
Ja, man möchte alles richtig machen. Das ist das Ding. Ich möchte jetzt, normalerweise lollipoppt man die Pflanzen. Das heißt, unten alles das, wo kein Licht dran kommt, das macht man weg. Einfach weil das eh keine Chance hat, irgendwie was hervorzubringen, was man benutzen kann. Und das habe ich in dem Fall nicht gemacht, weil ich nicht wollte, dass die Pflanze irgendwie groß gestresst wird. Nun war es jetzt aber so, dass die Blätter zum Teil echt so groß sind, dass ich da wirklich, dass es halt die Blüten verdeckt hat zum Teil. Und da musste ich jetzt mal ein bisschen ausdünnen.
Wenn man sowas macht, will man auch gewinnen, oder?
Ja. Klar, ich mache mir doch nicht die Arbeit also, sonst.
Ne, also es ist so, man macht sowas ja nicht. Also wenn man sich jetzt auch, wenn man schon das legale Go hat, sich selbst Weed anzupflanzen, dann macht man das nicht halbe Arschbacke, sondern man will das Geilste
haben. Ja, das Allergeilste. Ja, man probiert so das Maximum. Ich habe auch so einen Düngeplan und so und freitags wird immer gedüngt. Ne, dann nach Plan.
Wie hast du das, hast du das dir alles aus dem Internet gezogen und ist das spezifisch auf die Pflanzen abgestimmt? Und erzähl mal mehr. Wir müssen mal anfangen ganz von vorne. Da gibt es ja Growbox-mäßig wahrscheinlich auch unfassbar viele Unterschiede. In welcher Klasse bist du eingestiegen?
Ich bin in einer Klasse eingestiegen von einer vollautomatischen Growbox, die halt eben, wo ich Bewässerung, Licht und so programmieren kann, die sehr aber wirklich sehr klein ist. Das heißt, die ist 1,20 Meter hoch. Das ist wirklich kein Akt. Wer das weiß, so eine Pflanze wird in einer freien Wildbahn, kann die so zwischen 2 und 3 Meter groß werden. So, da reden wir aber auch von photoperiodischen Pflanzen, also welche, die, ich habe halt Automatics, die gehen halt automatisch in die Blüte, sonst muss man halt das Licht auf 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit umstellen, dann kriegt die Pflanze das Signal, aha, es ist Herbst, es wird besser, wenn ich jetzt anfange zu blühen. Und ja.
Das macht deine Box alles selbst. Was kostet so eine Box? Ach. In welchem Preisrahmen bewegt man
sich? Also
man kann
einen Einführungspreis bezahlt, aber es ist schon sehr teuer. Das Ding ist, ich weiß, dass ja, es gibt auch unter 1000 Euro solche Sachen, so, ja, auf jeden Fall. Diese ganzen Zelte sind aber wesentlich größer und auch wartungsintensiver. Ich wollte einfach nur was Nettes haben für ein Hobby. Ich habe jetzt hier keine, mal ganz davon abgesehen, dass ich es nicht darf. Ich darf ja nur meine 50 Gramm zu Hause haben, aber ich will eigentlich nur, ich fand es einfach cool, dass unter einem, also Indoor ist halt schön, du hast halt hermetisch abgeriegelt. Das heißt, ich habe nicht mit Schädlingen oder so zu tun, die Tür ist zu. Belüftungssystem, Luftfeuchtigkeitsregelung und so geht alles von alleine. Und das war so der erste Step, seitdem ich irgendwie Teenie bin, das mal wieder zu machen. Und bin jetzt schon weitergekommen, als ich je war. Das ist cool, das macht halt Spaß. Und das heißt, immer morgens jetzt, nachdem ich meine Morgenroutine beendet habe, gucke ich dann eben einmal in die Box rein, gucke, ob ich was machen muss, ob ich gießen muss. Freitags wird gedüngt, da habe ich ein Düngeschema, das habe ich mir runtergeladen, einfach von, ja, ich nehme Biobiss, so, gibt wahrscheinlich auch noch, oder nicht wahrscheinlich, gibt andere, aber das funktioniert für mich ganz gut und wenn ich so auf das gucke, was ich da jetzt hingekriegt habe in den letzten 60 Tagen, dann, nee, nicht 60. Wann war der 1. April? Ich weiß es nicht. Ja, das war auf jeden Fall.
Wann steht da die erste Ernte an?
Also so eine Pflanze hat so einen Zyklus zwischen 100 und 120 Tagen.
Oha. Ja. Also du bist auf der Hälfte der Zeit.
Ja, ungefähr.
In 60 Tagen wird das erste Mal angeraubt. Nee,
Das ist halt so, da muss man wirklich sagen, das ist halt ein Prozess, für den man wirklich Zeit braucht, weil gerade am Anfang ist das halt super mühselig. Ich habe jetzt hier gerade noch einen so ein Dings stehen, ich habe ein Seed-Geschenk gekriegt, den habe ich gerade noch angemacht. Das dauert halt, weil so eine Pflanze hat natürlich für so einen kleinen Stängel ist halt so eine Blätterproduktion halt voll der Energiefresser. Und wenn die nur ganz kleine Blätter hat, wächst die natürlich auch entsprechend langsam. Und dann geht's aber so exponentiell irgendwann einfach, ich weiß, ich war eine Woche auf Guestspot, oder nee, das war, als wir bei den 9:16 Awards waren, ich gucke in die Box rein und ich habe auf einmal einen Wald da drin, so weißt du. Mhm. Das war schon strange. Und
ja, also wann kann man denn dann da anrauben? Wie läuft das dann ab?
Na, du haust denen die Maske weg und dann dauert's, da gibt's auch, das ist Religionsfrage, aber 1 bis 2 Monate, bis das dann verzehrfertig ist.
Ah, also du kannst dann irgendwie nur 2-3 Mal im Jahr irgendwie was ernten.
Genau, richtig. So, wenn man das, die ganzen großen illegalen Sachen und so, die machen das natürlich nach einem Zyklus, dass du jeden Tag einen Steckling in die Blüte schickst, dass du jeden Tag was erntest und jeden Tag dann halt auch was fertig hast. So, ne? Dann, das kann man natürlich alles so timen, dass man dann die Zyklen alle mitnimmt.
Ah, okay. Naja, okay. Das heißt, na klar, wenn man das jetzt in einer professionellen Richtung macht, dann sorgt man natürlich dafür, ja, dass man jeden Tag was ernten kann. Aber
das will ich ja gar nicht. Ich will ja einfach nur, das ist für mich wirklich, mir macht das...
Für dich ist das ja jetzt ein Experiment.
Genau, mir macht das einfach Spaß.
Ich finde das auch spannend.
Ja, das ist halt so, einfach mal zu gucken, so I made this, so weißt du? Das ist halt so...
So, was hast du dir denn da ausgesucht? Also ich gehe davon aus, du hast 3 Pflanzen, weil das ist legal. Hast du da eine Sorte genommen? Also 3-mal dasselbe? Du hast 3 unterschiedliche Pflanzen, die 3 unterschiedliche Sachen können.
Ja.
Was ist das? Was hast du da genommen?
Also ich habe Sensi Amnesia. Das ist halt, Sensi Seeds ist halt so der OG aus Holland unter dem Saatgut. So richtiger Experten-Talk heute hier. Und Amnesia mag ich sowieso immer gerne. Das habe ich auch mir gerne in Holland gekauft. Und dann dachte ich mir, gut, ich mag halt Sativa am liebsten. Dann habe ich mir noch eine Hindukusch hingestellt. Die ist eher so eine Indica. Und ich fand das aber ganz spannend vom Profil. Und dann habe ich noch eine Durban. das ist eine photoperiodische Sativa auch. Die macht sich gut. Also alles so anfängerfreundliche Pflanzen. Jetzt nichts super Spezielles.
Okay. Die haben also quasi alle dieselben Bedürfnisse. Und die kann man auch zusammen growen, weil die brauchen so ungefähr dasselbe.
Ja,
Licht, auch an Aufmerksamkeit.
Licht und Wasser. Das eine ist halt, die Durban ist halt eine photoperiodische Pflanze und keine Automatik. Das heißt, die kommt irgendwann, wenn ich Glück habe, im Oktober, November, kann ich die wegmachen. Und die anderen, die sind halt, wie gesagt, so in 100 bis 120 Tagen fertig. Und so, und dann mal gucken, ob das was bringt. Wie gesagt, ich dachte mir halt so, ich habe eigentlich bei mir auf der Terrasse perfekte Bedingungen. Turns out, nicht nur für Pflanzen, sondern auch halt eben für Viecher.
Ja, das ist immer ein Ding. Ne? Also wir sehen das ja bei uns auch. Wir haben hier doch auch mit Schädlingen immer wieder zu tun. Halt auch bei den Indoor-Pflanzen. Die kommen einfach mit dem Wind rein. Da kannst du gar nichts
machen. Wir hatten mal im Laden, das weiß ich noch, das war richtig krass. Dann die Girls haben gefragt, ob sie Pflanzen hinstellen können. Also jetzt hier Monsteras und so. Das ist halt ein bisschen grünes. Ich sag gerne. Ich habe nur keinen Bock, mich zu kümmern. Mhm. Solange das gewährleistet ist, macht, was ihr wollt. So, und da hatten wir leider eine kleine Trauermückenepidemie und das hat für uns einfach, das war wirklich, wirklich kacke, und du hast die Viecher auch, bei Nutzpflanzen ist ja immer der große Vorteil, du kannst da die Chemokeule draufhauen so und die Tiere im großen Maß umbringen, ohne dass du hinterher auf irgendwas verzichten musst, wenn du das nachher noch essen, rauchen, was auch immer willst oder als Tee trinken willst, ist schwierig.
Ja.
Und die Lösung war für uns einfach, wir haben auf Hydro umgestellt, beziehungsweise haben das Medium gewechselt. Wir haben keine Erde mehr, sondern wir haben halt dieses Tongranulat hier, Ceramis.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall, seitdem ist es schädlingsfrei.
Ja, diese Trauermücken, wenn dann ständig irgendwas so um einen rumflattert.
Ja,
das hört sich jetzt größer an, als es ist, ne? Aber so die Nerven halt trotzdem
ab. Na, wie so eine kleine, wie auch so Fruchtfliegen, das ist ja dieselbe Soße. Das ist alles nicht groß, aber die werden natürlich dann von Licht angezogen, wenn man dann gerade tätowiert. Und es ist einfach auch, ich find's fies. Also, ich habe dann gesagt, ihr habt 2 Wochen, das in den Griff zu kriegen, sonst kommen die Pflanzen raus. Dann haben wir die Pflanzen rausgeschmissen und haben halt komplett Ceramis-Kulturen hingestellt. Und die funktionieren jetzt wirklich gut.
Ja.
Also,
das machen wir unten immer als Drainage rein. Und gegen die Trauermücken hat Laura die Erde quasi komplett mit Sand bedeckt, weil das von oben Wasser durchlässt, aber der Sand zu dicht ist, dass die Mücken rauskommen können. Ja. Und dann kannst du ja noch diese gelben Schildchen aufstellen.
Geldtafeln, ja.
So, ja, wo die dann da dran kleben bleiben. Aber das war gar nicht unser Problem. Unser Problem oder das, was Laura so in den Wahnsinn getrieben hat, waren so eine, wie heißen die Dinger? Das sind so eine schwarzen kleinen Teile.
Blattläuse.
Keine Ahnung. Nee, nicht Blattläuse, die sind noch kleine, Tripse.
Oh, Tripse, ja, Tripse sind auch wild.
Und draußen, also weil wir jetzt schon ein paar Mal auch, besonders auch mit so Nutzpflanzen, also irgendwie, Laura hat hier gerne irgendwie so eine Chili-Bäumchen oder sowas, ne? Und mit den Dingern haben wir uns voll oft so eine Viecher mit rein ins Haus geholt. Ja. Und seitdem ist, wenn wir Pflanzen kaufen, wie die letzten Detektive, Alter, hängen wir da über den Dingern und glotzen uns jedes scheiß Blatt an. So, weil wir uns auf keinen Fall irgendwas nach Hause holen wollen, was den Rest wieder ansteckt. Weil die Arbeit, die man dann da reinstecken muss, um alles wieder irgendwie hinzubekommen, du musst die dann ja auch trennen, ne?
Ja.
Du musst die Pflanzen trennen, die Kranken, und dann, also wir haben ja Glück, wir haben Platz zu Hause, das funktioniert, aber es ist ansonsten bisher am Sack,
Alter. Ja, Micky hat auch zum Geburtstag einen Hibiskus gekriegt, der steht jetzt auch noch draußen in Quarantäne sozusagen, weil der nämlich auch Viecher hatte. Und das ist ja halt so ein, es ist so ein Mikroökosystem, wo das total krass ist, zum Beispiel ist bei Aquarien, ne? Weil bei Aquarien musst du richtig aufpassen, dass du dir keine Schnecken reinholst oder halt eben keine Krankheiten, weil bei meinem Kumpel Heiko, der hat ein Salzwasser-Aquarium, und Salzwasser-Aquarium ist richtig krass, weil da musst du halt auch die chemische Zusammensetzung des Wassers ändern. Da kannst du nicht einfach mit Leitungswasser reinhalten und dann ist gut. So. sondern du brauchst halt, das ist halt wirklich ein halbes Chemielabor, was du dafür brauchst, damit das halt alles so irgendwie im Gleichgewicht ist. Und der hat sich, glaube ich,
aber das sind die schöneren Fische, ne?
Ja, klar. Aber es ist halt, also ein Salzwasser-Aquarium ist crazy viel Arbeit. Ich sehe das ja hier schon bei uns beim Süßwasser-Aquarium, das nicht meins ist und ich von vornherein gesagt habe, ich übernehme da gerne mal Fütterdienst, aber ansonsten habe ich da keine Zeit für, mich darum zu kümmern.
Also das ist Mickys Hobby.
Das ist Mickys Hobby, genau.
Okay, ich habe nämlich auch schon, also ich liebäugle immer wieder damit, irgendwie Frösche zu holen. Ne?
Frösche sind auch cool, ja. So ein Terrarium, so halb, so was so halb so Dschungel ist, so.
Ja, genau. Hey. Aber auch nicht groß. Und jetzt die Frage so, will man das wirklich zu Hause haben? Was sind Frösche für Viecher? Was für Strecken legen die normalerweise zurück? Ja. Wie unglücklich sind die Dinger wirklich in einem Aquarium? Ja. Oder in dem Terrarium an der Stelle. Und will man das denn aktiv pflegen, weil man das ja machen muss, ne? So, man muss das ja dennoch irgendwie sauber halten. Und so, boah, weiß ich nicht, ob ich da krass Bock drauf habe. Also ich gucke mir das gerne an. So, ich habe auch, als ich bei dir war, vor deinem Aquarium gehangen und mir das angeguckt, weil ich das auch wirklich hübsch finde, wie dann da drinnen alles so kreucht und fleucht. Aber ist so, oh fuck, Alter, dann ist die Scheibe von innen irgendwie ein bisschen modrig, Alter, und dann muss man das alles sauber machen und dann.
Ja, das ist halt das Problem, so, wenn man halt, manche kriegen es halt hin, so ein Ökosystem zu haben, was sich dann von selber pflegt, ne, wir haben halt ab und zu das Problem, dass das so alle 4-5 Wochen sauber gemacht werden muss, weil das dann halt zugealgt ist, ne, ich weiß hier,
einfach wegschmeißen.
Kälteres Wasser und weniger Licht. Aber
jeden Monat neues Aquarium.
Ja, stimmt, das wäre auch witzig. Aber das ist halt dann auch so eine Sache und du hast dann Verantwortung, ne? Und du willst natürlich auch nicht, dass es den Tieren da drin schlecht geht. Ich meine, ich weiß halt nicht, in welcher Form. Ja, ich meine, gut.
Was die denken, die Viecher? Denken die überhaupt? Man sagt ja immer, Guppies, die wissen, wenn sie sich nach links und rechts gedreht haben, gar nicht mehr, wo sie eigentlich hin wollten und herkamen. Weiß man's? Keine Ahnung, nee. Wie gut oder schlecht ist das?
Ist ja genauso wie mit schwierig. Pflanzen, ne? Wenn man jetzt rauskriegt, so, man sagt halt, man will keine Tiere quälen oder keine Tiere sich untertan machen, deswegen isst man Pflanzen. Finde ich immer so ein bisschen witzig, so dieses vegane Argument, weil ich mir dann halt denke, so, ja, nur weil ihr das nicht, noch nicht verstehen könnt oder weil der Mensch das noch nicht so investigiert hat, weil Pflanzen halt nicht Auge, Nasen, Mund haben und was sagen, heißt das ja trotzdem, dass das Lebewesen sind und dass das vielleicht auch, stell mal vor, du mähst den Rasen und wenn du halt so auf die Mikroebene guckst, so wo die Pflanze dann kommuniziert, denkt sie sich, oh mein Gott, er hackt mir die Köpfe ab, so, weißt du? So, es ist eigentlich, ja. Also keine Ahnung, das ist halt immer, ich bin da immer...
Pflanzen sind schon crazy, ne, wie das miteinander funktioniert. Ich habe das letztens in der Dokumentation gesehen. Da haben die einen Baum gezeigt und der ist so 100 Jahre alt gewesen, ne, bisschen über 100 Jahre alt. Aber die Zeit von dem Baum war abgelaufen, ne, der war tot. Und dann haben die das also gezeigt, was das Ding macht. Und der Baum merkt, okay, die Energie, die ich habe, reicht nicht mehr fürs Leben. So, ich habe quasi nur noch Kraft für eine Sache. Mhm. Und dann opfert sich dieser Baum für die Allgemeinheit und stößt all seine Nährwerte und Restwasser in den Boden ab und gibt die frei, ja, für die umliegenden Pflanzen, um die zu versorgen. Er gibt einfach alles auf, ja, damit andere einen besseren Start haben. Und ist so, fuck, Alter.
Voll traurig, voll so die Träne, wow, verdrückt nach so richtiger Heldenpflanze.
So, also es ist crazy, ne? Und in einem anderen Ding habe ich halt gesehen, die kommunizieren auch untereinander, ne? So, ne? Also die sind alle miteinander vernetzt. Natürlich hier Zimmerpflanzen, da ist niemand miteinander vernetzt, weil die stecken alle in einem Topf. So, wir haben die alle in den kleinsten Käfig gesperrt.
Da gibt's.
Obwohl Laura die regelmäßig umtopft, ne? Also die guckt sich die an und sagt so, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen was Größeres. Und es ist so, ne? Sobald sie die umtopft und der mehr Platz gibt, die Dinger explodieren.
Ja, ja, ja.
Wir haben hier so Monstera-Dinger rumstehen. Alter Schwede, das sind Giganten. Die sind riesig. Das sind Blätter größer als mein Oberkörper.
Ja, wenn du dir mal anguckst, so wie groß die auch in der freien Wildbahn werden, das ist krass. Und was du vorhin gesagt hattest zu der Kommunikation, das ist ja schon witzig. Ich habe bei Joe Rogan mal im Podcast jemanden gehört, Paul Stamets, der ist Mykologe. Und der hat erklärt, wie das zum Beispiel im Wald halt abläuft. Also der meiste Waldboden ist halt durchsetzt halt mit Pilzmyzel. Und die Pilze sind sozusagen die Telekom sozusagen in dem Fall der Natur, weil der Baum funkt dann in dieses Pilzmyzel rein, alter Scheiß, ich habe Schädlinge oder ich brenne, so, und durch dieses, da kriegen die Bäume drumherum auch Verbrennungserscheinungen, obwohl die gar nicht betroffen sind davon, weißt du, das ist halt so, das ist so ein Kollektivding, diese ganze Welt ist so komplex, deswegen bin ich auch immer, also, zurückhalten, wenn ich sage, ja, die Fische da, die kriegen doch sowieso nichts mit. Also ich würde schon sagen, so Tiere erstmal einsperren, ist, man sollte sich da einfach im Klaren sein, was man macht. Und auch bei Fischen ist es wahrscheinlich nicht artgerecht. So, ne? Egal, ob man jetzt ein kleines oder ein großes Aquarium hat. Es gibt ja diesen Klassiker mit dem Goldfischglas, so, das ist ja also an Tierquälerei kaum zu überbieten, so, ne? Zum Glück macht das ja eigentlich keiner mehr. So, und nichtsdestotrotz ist es so, auch in Zoos oder so, ich liebe Zoos, muss man dazu sagen, ich weiß, es ist nicht mehr zeitgemäß, das zu mögen und so, und ich verstehe auch, warum das problematisch ist, ich verstehe aber auch, dass man das mittlerweile einfach braucht, weil der Mensch halt ein egoistisches Dreckschwein ist und sich einen Kack um irgendwelche anderen Sachen schert, dass man halt auch auf Zoos angewiesen ist, aber machen wir uns nicht vor, wenn die noch so schön sind, es ist niemals artgerecht, es geht gar nicht, so, du kannst nicht, wenn du da einen Löwen hast, der, oder einen Tiger hast, der keine Ahnung wie viele tausende Quadratkilometer sonst Revier hat und die dann da auf 2,50 Meter einsperrst.
Einfach mal freilassen in Thüringen.
Ja, du, hat man in Berlin ja probiert. Wurde uns ja für ein Schwein verkauft.
Das stimmt.
Was die Remos da wieder gemacht
fanden
haben.
Fanden die Tierschützer dann auch schon wieder nicht gut.
Ich sag das übrigens nach wie vor.
Da gibt man dem Löwen mal Raum, ja, auch nicht recht.
Ja, zack.
Bären will auch keiner haben.
Boah, da habe ich letztens drüber nachgedacht, bei einem Bär, das ist wirklich uncool. Wenn du einen Bären irgendwie im Wald begegnest, so unvorbereitet, das ist richtig uncool, glaube ich.
Hast du, also Bären, ich finde Bären ultra geil, ja, ne? Bären sind so mit meine Lieblingstiere. Das ist einfach so, so viel Kraft in süßer Schale gibt's im Tierreich nicht so oft. Ja. Aber die sind ja geisteskrank, ne? Und wenn man jetzt auch nochmal auf den König der Bären zurückgeht, den Eisbären, alter Schwede, das sind Kampfmaschinen, gegen die du keine Chance hast. Nee,
vor allem,
weil die können einfach alles.
Und weißt du, was bei Eisbären das Problem ist? Normale, in Anführungszeichen, Bären, Schwarzbären, Grizzlybären, wie sie auch immer heißen, die haben ja eine ziemlich diverse Diät. Ne, die essen ja Blätter, Wurzeln, Beeren, Fische, was auch immer. Eisbär nicht. Eisbär isst ausschließlich Fleisch.
Und der holt sich das, ne? Und Eisbären sind so anpassungsfähig, notgedrungen, dass die mittlerweile anfangen, in andere Richtungen zu laufen.
Ja.
Ne? Das heißt, die versuchen, von diesen Schollen wegzukommen, sondern gehen mehr ins Landesinnere. Dass ich habe das in der Dokumentation letztens gesehen, dass die Situation aufgekommen ist, dass ein Eisbär auf einen Rudel Wölfe gestoßen ist. Die haben sich noch nie gesehen.
Und er so, oh, ihr seht aber lecker aus.
Eisbär denkt sich so, der Eisbär denkt sich so, geil, Alter, was zur Hölle geht hier ab? Und die Wölfe denken sich, was zur verschissenen Hölle bist du denn für ein Ding, Alter? So crazy, ey. Die haben versucht, also der Eisbär hat versucht, sich so einen Wolf zu holen, weil ein einzelner Wolf ist für einen Eisbären ein Fliegenschiss. So. Den holt er sich einfach, ne? Aber gegen ein ganzes Rudel Wölfe hat er dann auch keine Chance. Ja. So, das ist einfach ein bisschen too much. Also ist der auch leer ausgegangen. Aber der war ein bisschen verdattert. Er hat jetzt nicht so, ja, der hat erstmal geguckt, was da so abgeht. Ne, ich habe das ja erzählt, dass die ja Richtung, also nach Russland, glaube ich, sind die gegangen. Richtige, das sind normalerweise Einzelgänger und aufgrund der prekären Lage in dieser Welt schließen sie sich teilweise zusammen, auch in viel größeren Herden, Rotten, wie auch immer man das bei Bären dann sagen mag, Familien, um auf Nahrungssuche zu gehen. Und da hatten einfach ein Rudel Eisbären so eine russische Stadt eingenommen.
Kiew.
Ich würde mir die bis zum Nacken hochkacken, Alter. Die Sache ist, so ein Vieh riecht dich irgendwie kilometerweit entfernt.
Da gab's auch.
Und dann geht der jeden Weg. Der schwimmt.
Ja.
Der läuft. Der klettert. Der macht alles, um dich zu kriegen. Ja.
Und er ist in allem. Und er ist in allem einfach sehr viel besser als du.
Ja, genau. Und größer.
Stell dir mal vor, es gab ja früher in der Urzeit auch so richtige Viecher, die halt super, also da sahen die ja aus wie Teddybären, ne? Das, was es heute gibt. So. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst da so einer riesigen Kampfmaschine gegenüber und so ein Polarbär ist ja schon eindrucksvoll. Gab's mal so eine Story, wo so ein paar Leute so in der Arktis irgendwie schiffbrüchig geworden sind und dann auch so auf dem Festland waren. Das hat dann ein Eisbär mitgekriegt, der ist dann auch hingekommen, hat sich einen von den Menschen weggesnackt. So mitgenommen dann und hat den auf der Eisscholle nebenan dann genüsslich gefressen, so, weil was willst du tun?
Oh, fuck, Alter. Und du kannst nichts machen?
Du kannst nichts machen, außer beten, dass er satt ist danach.
Stimmt. Und dass nicht andere kommen, die sich denken so, ich rieche Menschenfleisch.
Oh Mann. Ja, Natur ist schon geil. Deswegen, ich freue mich auch jetzt auf den Urlaub gerade deswegen, weil ich habe Bock auf Natur. Ich hoffe, dass es nicht zu. Ich habe gestern Videos gesehen, die mir so ein bisschen den Spaß genommen haben, weil es auch so über Touristik ist. Müssen wir mal schauen, wie es dann wird. Ich hoffe trotzdem, dass wir da auf der Insel einigermaßen gute Bedingungen haben, auch unsere Ruhe zu haben. Und ich habe auf jeden Fall mega Bock. Und ich bin so urlaubsbedürftig, dass ich sogar noch nicht mal Schiss habe vor der Reise oder so, sondern ich kann es einfach kaum erwarten.
Wie, für die, die es nicht wissen, wo geht's denn?
Nach Madeira, Portugal.
Ich glaube, das wird ganz nett.
Ja, am besten. Es ist halt von der Temperatur her, muss man jetzt sagen, es ist kein Sommerstrandurlaub. Ne? Wir haben da so um die 22 Grad immer. Aber da gibt es halt auch super viel Natur und das finde ich halt geil. Also ich würde halt gerne eine Runde wandern. Einfach mal einen Tag reinnehmen, weißt du?
Ja, Mann.
Einfach mal nichts machen. Ich musste jetzt auch übrigens, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, so in den letzten Wochen, wie ich das jetzt in Zukunft handhaben will, weil das geht ja so nicht weiter. Ich kann mich ja nicht bis zur Selbstaufgabe so alle 3 Monate, kann ich ja nicht erstmal eine Woche wegfahren, um danach wieder dieselbe Scheiße zu machen. Ich muss ja im Kern was ändern. So. Und ich habe mir jetzt erstmal überlegt, dass ich bis auf Weiteres, bis ich so alles aufgeholt und aufgearbeitet habe, erstmal 3 Tage die Woche nur tätowiere. So, dass ich mir halt montags, mittwochs und freitags Termin eintrage so und die beiden anderen Tage kann ich ja dann, je nachdem, wie es halt dann läuft, gucken, ob ich dann noch was mache, also tätowiere oder ob ich dann halt eben meinen anderen Kram halt fertig mache.
Ja. Kannst du davon leben?
Was, von 3 Tagen?
Ja. Nee.
Ja, Punkt. Nee, kann ich nicht.
Ja, darum geht's ja auch nicht. Das ist nämlich die Sache. Also, ich verstehe, was du meinst. Dass man bei mir ist das, ich bin da genau in derselben Situation. Ich habe auch letztens mit Luke geschrieben, kurz, den mal gefragt, wie es dem geht. Der hat nur in kurzen Sätzen quasi einen Mental Breakdown beschrieben, den ich absolut nachvollziehen kann. Ne? Ist so, müde ist quasi die große Überschrift. Ja. Müde von allem.
Ja.
Müde von Menschsein. Menschsein, selbstständig sein, alles machen. Die Sache selbst, Arbeitnehmersituation würde mich aktuell nicht befriedigen, weil da müsste ich ja auch was machen. Ja. Eigentlich würde ich lieber einfach irgendwo stehen. Sitzen wäre mir lieber, wäre weniger anstrengend.
Ich wäre für liegen, ich wollte es gerade sagen.
Und einfach nur starren. Ja. Weißt du, was ich meine? Starren, einfach nur starren. Aber das können wir uns nicht aussuchen. Und deswegen ist auch bei mir so, ne, ist so, wieder mal ist man an dem Punkt, wo ich mich frage, Alter, was willst du überhaupt? So was willst du überhaupt? So was, wie soll das denn weitergehen? So wie, um was geht's denn hier eigentlich? Wie willst du dich organisieren? Ist das überhaupt organisiert? Die Antwort ist übrigens nein. Ne? Aber man stellt sich diese Frage trotzdem, obwohl man die Antwort ja eigentlich schon kennt. Und dann ist so, was ist einem denn wichtig? Und muss man denn jetzt nur noch Sachen, die einem machen, die einem wichtig sind? Ah, fuck, man hat ja auch noch Pflichten. Und dann ist, man muss das alles abarbeiten. Aber wie sortiere ich das am besten? Fragen über Fragen. Und es ist so ein riesiger Aufgabenberg, dass man sich denkt, oh je, ey, schwierig. Wie fange ich da am besten an? Deswegen finde ich es interessant, dass du sagst, okay, ich strukturiere das so, ich arbeite jetzt nur noch 3 Tage die Woche. Und zwar Anfang, Mitte und Ende der Woche.
Na, mir geht's darum. Ich habe also meinen Tagesablauf, dass die Leute sagen, ja, okay, Sepp hat jetzt ein Riesenstudio so, der fängt jetzt an, sich da zurückzuziehen, weil er seine Schäfchen im Trocken hat, ist auf jeden Fall nicht so. Deswegen sage ich ja auch gleich direkt, ich kann mir für mich selber von 3 Tagen kann ich nicht leben. So, das reicht nicht mal für die Fixkosten. So, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich noch Leute im Studio habe, wo ich auch noch ein bisschen was mit dran verdiene. Und am Ende funktioniert sowas auch nur, wenn da mehrere Leute mit reinzahlen, weil so ein Studio alleine schon ist super teuer. Also ein mittlerer 5-stelliger Bereich ist da fällig für die Miete alleine schon. Und da hast du da noch nichts drinstehen, auch noch keine Verbrauchsmaterialien und so weiter und so fort. Ne? Steuern, Abos, bla, ihr kennt die Scheiße so. Deswegen also auch die Leute, die zuhören, das haben wir ja hier schon 1000-mal erzählt. Aber ich habe einfach so den, den Eindruck in letzter Zeit gehabt, dass ich nur noch reagieren kann und dann auch nur eingeschränkt, weil ich takte alles so durch, dass wirklich bis ins Letzte, die letzten 5 Minuten auch noch irgendwas reingestopft ist zum Beispiel. Ich habe ja jetzt, zum Beispiel muss ich mir jetzt theoretisch für Tales from the Needle, wenn ihr jetzt, wenn die Folge Montag rauskommt, bin ich mal gespannt, ob es da eine Folge gibt, weil da muss ich mir ja dann auch zwischendurch noch Sachen aus dem Arsch ziehen und es sind dann halt so versehentlich, also es sind dann so ganz viele Tasks, die parallel laufen und ich bin gar nicht mehr proaktiv, ich reagiere nur noch. Das heißt, man ist nur noch dabei, irgendwie Löcher zu stopfen so und da habe ich einfach keinen Bock mehr, weil das super zehrend ist. Deswegen möchte ich mir lieber eine Möglichkeit überlegen, jetzt auch im Urlaub. Ich habe gar kein Bedürfnis dazu, überhaupt irgendwas zu machen. Ich kenne mich, im Urlaub ist es dann wahrscheinlich doch so, dass man sich dann an 1 oder 2 Projekte setzt, wo man einfach Bock drauf hat, ne? Weil ohne, ganz ohne macht mir auch keinen Spaß, so. aber halt dann wirklich ganz situativ und dadurch, dass ich dann halt die Perspektive habe, dass es danach etwas ruhiger wird oder nicht ruhiger wird, sondern dass ich etwas mehr Zeit habe zum Durchsetzen. Ich glaube nämlich, da habe ich gestern mit Erik noch drüber gesprochen, der hat mir dann auch erzählt, so, der hat vor geraumer Zeit einen Kumpel verloren, der meinte, ja, das hat mir gezeigt, wie schnell es vorbeigehen kann und ich will nicht hinterher dann auf der Bahre liegen und bereuen, dass ich dann nur mal locht habe die ganze Zeit. Stimmt, aber ich habe halt auch zu ihm gesagt, am Ende ist es ja so, wir arbeiten uns ja deswegen den Arsch aus der Hose, weil wir nicht wissen, wie viel wir reinstecken müssen, um halt unseren, in Anführungszeichen, Durchbruch dann zu schaffen, dass man halt eben den, oder den Befreiungsschlag, sage ich mal, dass du sagst, okay, ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr. Es ist auch irgendwo eine Illusion, mit so vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die wirklich ihre Schäfchen im Trocknen haben, die dann trotzdem weiterhin auch Probleme haben, vielleicht jetzt nicht so solle Existenznatur, aber dass du halt sagst so, ich bin bis vor einem Jahr in der Situation gewesen, wo ich wusste, ich kann jetzt nicht ohne weiteres zwei, drei Tage krank machen, so, weil das halt einfach dann angespannt ist von der finanziellen Situation, ne? Und das ist halt einfach eine Geschichte, wo ich jetzt wirklich sehr dankbar bin, weil sich das jetzt rauskristallisiert, dass ich mir zumindest keine Sorgen machen muss dann, oder nicht keine Sorgen machen muss. Es ist ja ein durchgehender Kampf, aber ich hab's, das Grundrauschen ist so hoch, dass es jetzt zumindest dann, dass ich weiß, die Fixkosten sind gedeckt. So, auch wenn ich eine Woche nicht da bin und dann habe ich vielleicht nur 200-300 Euro miese gemacht, weißt du, die kriege ich irgendwie kompensiert. Aber ich muss jetzt nicht zusehen, dass ich jetzt irgendwie pro Woche irgendwie 2,5-3K auf den Tisch legen muss, so von mir, von meiner Kohle aus. Das ist dann relativ schnell, relativ leer. Und ich glaube, das ist gerade so eine Lebensphase, glaube ich, wenn ich so andere Leute und wenn ich so unsere Peer Group sozusagen angucke, Leute, mit denen wir so auf demselben Weg sind, ist das gerade kollektiv irgendwie so, dass wir jetzt in einem Alter sind, dass wir alle wissen, wie man richtig hasselt. Wir sind etabliert, wir haben uns was aufgebaut. Jetzt stellen wir aber fest, okay, nur Maloche ist auch nicht alles. Wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir gehen jetzt nur noch surfen und fahren das alles runter, überhaupt nicht. Aber man muss sich halt überlegen, wie kriege ich das jetzt hin, dass sich das gut anfühlt und dass ich das langfristig machen kann? Weil, das sage ich auch zu Mario immer, ich sag, fleißig sein und sich den Arsch aufreißen ist super wichtig. Ohne das kommst du in dem Leben nicht weiter. Das ist halt leider so. Aber das kannst du halt auch nur eine gewisse Zeit machen. Und dann musst du dir überlegen, wie du es machst. Und meine ganzen Nebenprojekte sind mittlerweile auch so crazy angewachsen. Guck mal, ich habe fürs Label muss ich auf tausenden verschiedenen Hochzeiten tanzen, da bin ich dafür zuständig, wenn Bestellungen gemacht werden müssen, ich mache die Steuer für die ganze Bude, ich muss Kooperationen anschieben, auch suchen aktiv, ich muss aber auch Kooperationen dann betreuen, während sie da sind. Ich spreche mit Designern, ich muss Leute suchen, die Designs designen, ich muss Videodrehs planen und das sind alles Sachen, die ich jetzt nach einer Vollzeitarbeit von mindestens 8 Stunden Tätowieren am Tag noch nebenbei gemacht habe. Und das ist einfach zu viel. So, jetzt ist absehbar, dass man sagen kann, okay, wenn wir so weitermachen, kriegen wir es mit dem Label vielleicht hin, dass wir so in 2, 3 Jahren uns vielleicht auch ein zusätzliches Einkommen auszahlen können. Einfach so, weil das Geld geht ja jetzt seit 5 Jahren nur einen Weg von uns weg. So, und jetzt langsam aber sicher kommt man so auf einen grünen Zweig, dass man sich halt denkt, so cool, ey, das läuft alles einigermaßen, wir haben die Perspektiven sind gut und wenn wir jetzt unsere Karten richtig spielen, hat aber auch wieder, und das ist nämlich die ganz große Krux dabei, den Nachteil, dass wir jetzt mit dem Studio sowie auch mit dem Klamottenlabel in einer Größe sind, indem man sich was Neues überlegen muss, indem die Struktur, die man jetzt aktuell hat, einfach nicht ausreicht, um da jetzt die nächsten Steps zu machen, weißt du? Also,
es ist quasi fürs Halten zu viel und fürs Wachsen zu wenig.
Genau, und ich muss mir jetzt praktisch überlegen, wie.
Weißt du, was ich meine? Ich überlege mir das ja, also wenn ich mir das jetzt angucke, wie das bei dir ist, ne? Den Laden, ne? Also den Tattoo-Shop, das Klamottenlabel, 2 Podcasts, ja? Und das ist nur das, was beruflich auf dem Zettel steht. Ja. Dazu kommt auch noch Ehemann und Freund, ne? Das sind große Posten, die man nicht vernachlässigen sollte.
Bei dir, Vater, noch mal viel krasser.
So, ne? Und die Sache ist, man ist einfach auch finanziell jetzt nicht in der Lage zu sagen, okay, im Shop haben wir jetzt jemanden, der managt rund um die Uhr. Das heißt, ich selber komme nur noch hin, tätowiere, krieg alles hingelegt. So muss mich eigentlich um den um die Organisation des Shops nicht mehr kümmern, weil am Ende ist es dann noch in der Dimension, dass man selber irgendwie noch den Hut aufhaben muss und noch nicht so viel Geld abgeben kann. Label ähnlich, ihr seid zu dritt, richtig? Ja,
aber wir sind auch alle drei mehr oder weniger, Felix ist Geschäftsführer von einem Venture Capital Unternehmen, was also, Hannes ist im mittleren Management von einem Medizintechnikkonzern, das heißt, das sind auch alles Jobs, die jetzt das ist kein 9-to-5-Job.
Die haben alle 40-Stunden-Jobs, genau. Die haben alle mindestens 40 Stunden auf dem Zettel und machen das nebenbei. Eigentlich bräuchtet ihr jemanden, der da sitzt und sich den ganzen Tag darum kümmert, dass die Bude an Start geht, weil das ist mindestens ebenfalls ein 40-Stunden-Job. Podcasts ist vor allem jetzt Tales from the Needle für dich, ist eigentlich bräuchtest du jemanden, der sich darum kümmert, der Interviewpartner ransucht,
genau.
Der irgendwelche Aufgaben dahingehend übernimmt, damit du dich darauf konzentrieren kannst, die Interviews zu führen.
Genau. Ne? Und
aber
das ist das
woher
Problem.
Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Und genau das ist bei mir
genau dasselbe. Andere Dimensionen, ne? Aber es ist dasselbe.
Es ist absolut genäht. Du musst dir halt überlegen, und das ist was ich mir jetzt vom Urlaub verspreche, man muss sich seiner Rolle klar werden. Und meine Rolle ist nicht, weil man jetzt sagt, hier, ich bin jetzt wer weiß wer und Unternehmer und bla und alle berichten jetzt nur noch einmal die Woche an mich und ich sitze zu Hause rum und wichse mir den ganzen Tag ein. So, sondern es ist halt, wie du schon sagst, du musst dir halt überlegen, wo liegen meine Kompetenzen und was mache ich. Steuer in dem Sinne ist jetzt eine Geschichte, die ich bald einfach komplett abgeben werde bei uns beim Label, weil wir da auch Ausgaben produzieren müssen und weil das halt Sachen sind, wo ich mir denke, so, das frisst für mich Zeit, die ich aber brauche. Meine Stärke liegt nicht darin, meine Steuer zu machen, sondern meine Stärke liegt darin, mir kreativ auszudenken, in welche Richtung, also sozusagen Geschäftsentwicklung. Das ist meine Aufgabe. Und man müsste, wie jetzt zum Beispiel auch, wir haben jetzt hier am 15.06. ist hier in Jena irgendwo Pokaltag, da geht es um Fußball, da wollen wir einen Stand machen und da ist jetzt unsere Aufgabe aber auch, das halt alles zu organisieren und da bräuchten wir im Prinzip jemanden, der das macht. Mit Tales from the Needle Podcast hast du es genau auf den Punkt gebracht. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mir jemanden noch reinhole zusätzlich. Wir haben ja schon die Julia, die Frau von Max, schöne Grüße, die Social Media Management macht. Wir brauchen jetzt aber theoretisch, habe ich überlegt, damit ich auch wieder nicht reaktiv bin, sondern einfach auch mal eine Agenda habe und mir nicht jede Woche von neuem selber überlegen muss, wen interviewe ich denn, wie mache ich das denn mit der Mikrofonlogistik und so weiter und so fort, sondern dass ich dann einfach sagen kann, okay, ich habe jemanden, der das Booking für mich macht, der kümmert sich oder die kümmert sich um die Termine, dass die halt gemacht werden und dann, das heißt, ich kriege einfach nur in Kalender eingetragen, dann und dann mit dem und dem. Und das ist halt eine Geschichte, die wirklich super viel wert ist. Und darauf kommt es, glaube ich, dann an. Jetzt ist so diese Stufe in dem Geschäft, die wir jetzt unlocked haben, an der es halt darum geht, so Effizienz zu machen und sich halt eine komplette, eine gute Struktur zu überlegen, wie man das Ganze halt langfristig handelbar macht. Weil es ist für mich völlig normal, dass ich kein Wochenende zwei Tage am Stück frei habe. So, weißt du, dass man halt sagt, okay, ich arbeite mindestens einen, wenn nicht sogar noch zwei Tage, dann meistens am Laptop oder so. Es macht mir alles Spaß, ich will das gar nicht, ne? Mich interessiert ja auch viel, das ist dann auch manchmal das Problem, weil wie du sagst, so abgeben, ich gehe ins Studio und jemand anders organisiert das. Ich finde das schon geil, mir macht das schon Spaß, das alles zu regeln, aber da hast du ja auch, ja, Tätowierer XY hat sich jetzt entschlossen, so, ich hau jetzt ab. So, ne? Dann musste ich jetzt kurzfristig sehen, eine meiner Shopmanagerinnen, die geht jetzt, die sehr, sehr wichtig für mich ist. Da musste ich jetzt Ersatz finden. Es ist ja auch nicht so, dass man das einmal aufsetzt und dann läuft die Scheiße, sondern es passiert immer irgendeine dumme Kacke, um die man sich kümmern muss, die jetzt, die dir vom Leben, das Leben wirft dir dann, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst, noch so Quests hin, mit sehr kurzer Deadline, aber dafür sehr hoher Priorität. So. Und das nervt einfach unfassbar ab, wenn ich mir dann überlege, dann gestern hat mich meine Steuerberaterin angerufen. Das sind sowieso immer die Talks, wo ich dann weiß, okay, jetzt sitze ich hier eine halbe Stunde, weil da irgendwas noch justiert werden muss. Die habe ich gerade aber gar nicht eingeplant oder so, ne? Oder hey, kannst du mal hier eben kurz das oder das machen? So, das ist einfach dann super aufwendig. So, und das schlaucht dann einfach zusätzlich zu allen anderen Sachen.
Ich verstehe das. Es ist, bei mir ist das ja, also das läuft natürlich alles in einem viel kleineren Rahmen ab, weil ich bin ja eine One-Man-Show. Ja, ich habe Marie, die mir auch Gott sei Dank auch noch immer weiterhin noch unter die Arme greift, aber die halt auch mit ihrem Unternehmen oder mit ihrer Selbstständigkeit halt auch mehr Aufgaben für sich entdeckt, die sie da bewerkstelligen muss. Aber es ist halt, es gibt so viele Facetten, um die man sich kümmern muss. Das heißt, ich habe jetzt in all den Jahren geschafft, dass ich wirklich ein Geschäft aufgebaut habe, wo Leute oder wo Kunden kommen, die ich nicht aktiv suche, sondern die mich einfach finden. Die über Mundpropaganda, übers Internet oder
so. Man muss nicht nur Klinken putzen.
Die kommen, genau, ich habe ein Alltagsgeschäft, ne? Ich habe ein Alltagsgeschäft, die Leute wollen Sachen XY, sagen wir mal, das Standardprogramm. Ich will mich aber auch künstlerisch weiter ausleben, handwerklich weiter vorankommen. Ich mache nebenbei noch die Ausbildung, wo ich Zeit und Mühe rein investiere. Dann muss ich aber eigentlich noch dafür sorgen, dass die Homepage aktuell ist und weiter gut funktioniert. Das heißt, ein Auge da drauf. Einkauf für irgendwelche Sachen, die nachbestellt werden müssen, muss man drauf achten. Man hat einen Laden, der muss auch gepflegt werden. Das heißt, wenn man keine Putzkraft hat, muss man da ab und zu selber den Lappen schwingen. Dann möchte man natürlich auch sich irgendwie mal kreativ ausleben und versuchen, nebenbei irgendwie Projekte zu starten, die ein bisschen außerhalb der Box sind. Zusätzliche Kraft. Das muss alles irgendwie Social-Media-mäßig festgehalten werden, weil das Schaufenster, das ist, was man heute aktuell hat.
Das ist schön gesagt.
Also muss man auch noch irgendwie Content kreieren, um die Leute bei der Stange zu halten. Man muss sich um seine Google-Präsenz kümmern. Und letztens, also immer wieder habe ich diesen Anflug, ne, dass ich würde unfassbar gerne eine Goldschmiede-Ausbildung machen. Wirklich. Laura fragt mich immer, würdest du wirklich 3 Jahre nochmal in die Lehre gehen? Ich sage, würde ich machen. Wenn ich das irgendwie gemanagt bekomme, dass ich das machen kann, würde ich das safe machen. Und die guckt mich an und sagt so, bist du geistig behindert? So, wie zur Hölle willst du das machen? Wie willst du das umsetzen? Vor allem auch jetzt, ne, weil ich letztens wieder so einen Anflug hatte, meint so, ey, und meinst du nicht, soll ich mal gucken, ob ich mich irgendwo bewerben kann und vielleicht kann man das ja irgendwie mit einbauen, und sagt so, machst nebenbei schon eine Ausbildung, für die du ein Heidengeld bezahlst. Ja. Du hast einen laufenden Betrieb. Du hast Odin, du hast mich, so, du hast so viele Verantwortung ringsherum. So, wie willst du das machen?
Ja, gar nicht.
Erklär's mir. Ne? So, und es ist so, ja, wie würde ich das machen? Also innerlich denke ich mir so, ja, das wird schon irgendwie funktionieren, weißt du? So, weil du bist genauso.
Ja.
Ja, das wird schon irgendwie funktionieren, das kriegt man schon irgendwie hin. So, eine richtige Antwort habe ich auf die Frage nicht.
Ne? Das ist immer so. Eben gerade darum, weil man dann nämlich dann sich überlegen muss, auch ganz klar, okay, Kosten nutzen, das heißt, was ist, für mich ist es zum Beispiel ganz klar, ne? Mein Tätowieren ist mein Brot- und Buttergeschäft, das liebe ich über alles, das werde ich niemals aufhören. Und das ist das, was mir die Brot aufs Butter bringt. Und
Die Brot aufs Butter.
Und das heißt, das ist für mich oberste Priorität, wenn es darum geht, so auszusortieren. Ne? Das heißt, das fällt schon mal komplett aus. Beim Label, bei den ganzen anderen Sachen, ist man auch zu tief drin, um jetzt zu sagen, ah nee, weißt du was? Vor allem, wenn man halt merkt, so okay, das ist, man hat auch noch mal ein Standbein, was unabhängig vom Tätowieren ist. Ne? Wir sind alle gerade in crazy Zeiten. Wir haben jetzt gerade bei uns zum Beispiel anfragemäßig ist auch wieder nicht so der Hit. Merke ich bei mir zum Beispiel aber auch, wie du schon sagst, weil ich gerade mein Social Media ein bisschen schleifen lasse und nur noch 2x die Woche oder so poste, was ja auch immer noch viel ist gegenüber anderen Leuten.
Ja, komme ich gar nicht hinterher.
Genau, man kommt nicht hinterher und ich glaube,
ich schaff's nicht.
Ich glaube, der Trick dabei ist, sich erstmal Systeme zu überlegen, dass du halt praktisch wie so einen Stundenplan machst, wo du wirklich hinschreibst, dass du einmal die Woche die wichtigsten Sachen halt im Blick hast, dass du einmal die Woche Webseite aktualisierst oder dir jemanden holst. Berlin hat natürlich Standortvorteil, dass es da theoretisch genügend Leute gibt, die sowas halt auch können, die halt eine Auftragsarbeit eben für einen schmalen Kurs machen und sich so halt seine Struktur aufbaut, dass für die wichtigsten Sachen immer eine Zeit eingeplant ist. Das habe ich Kilian zum Beispiel auch geraten. Ne? Der ist dann ausgezogen, alleine gewohnt und er so, ja boah, das ist voll viel Arbeit mit Wäsche und so. Und dann habe ich gesagt, mach's doch so. Du führst einfach 2 Waschtage ein pro Woche, ne, mittwochs und keine Ahnung, samstags oder so. Und da wäschst du. Egal wie, egal was, da wird gewaschen. Genauso wie ich weiß, am Wochenende mache ich meine Steuern. Egal was dazwischen kommt, so meine Steuern werden am Wochenende gemacht. Und wenn man da eisenhart ist in seiner Disziplin, hat das durch die Regelmäßigkeit, die man sich damit befasst, auch Sinn und es funktioniert auch, dass man da richtig was wegschafft. Auf jeden Fall. Aber du, es sind halt so viele kleine Punkte, die man sich alle, die kannst du nicht alle abwickeln. Das bedeutet früher oder später, und da sind wir hier leider nicht in einem Land, was das fördert oder was uns große Mittel dazu an die Hand gibt, das zu machen, weil ich kann mir jetzt ja auch nicht auf kurzfristiger Basis, das ist eins der Hauptprobleme. Wenn ich mir jetzt überlege, eine Vollzeitkraft zum Beispiel, ne, die kostet mich locker 2.500-3.000 Euro im Monat, nur auf Mindestlohn. Ich finde Mindestlohn immer, wenn man sagt, man zahlt nur Mindestlohn, finde ich das ein bisschen schäbig, aber wenn man sich halt überlegt, die Leute kriegen, keine Ahnung, 1,82 ausgezahlt, dann kannst du rechnen, dass du da als Arbeitgeber 3,5 für auf den Tisch legst. Dann haben wir es momentan das Problem, die Gesellschaft, die haben alle gar keinen Bock mehr, überhaupt was zu arbeiten, weil die auch gar nicht, die haben so komplett den Zusammenhang vergessen zwischen ich bin wichtig und die Arbeit, die ich tue, das ist hier keine Beschäftigungstherapie, sondern ich leiste hier irgendwas und meine Arbeit ist auch komplett wichtig. Das bedeutet, dann hast du jemanden da sitzen, der sagt, du, pass auf, weißt du was, ich habe heute keinen Bock, ich lass mich mal 2 Wochen krank schreiben. So, ja, die Arbeit bleibt, ist trotzdem da und muss gemacht werden. Die Kohle legst du trotzdem auf den Tisch als Arbeitgeber. Und die Person ist am Ende nicht da. Und da sage ich dir eine Sache, das funktioniert nicht. Nicht, weil ich nicht will, sondern einfach auch, weil ich mir das nicht leisten kann. So, 3.500 Euro.
Deswegen macht man sich auch doppelt und dreifach die Gedanken, besonders auch in unserer Position, ob man sich Hilfe von außen holt. Das ist auch eine Gefahr.
Voll.
Ne? Das ist so, wenn man sich jemanden holt, muss man jemanden haben irgendwie, der loyal ist und wo man weiß, okay, gut, Der ist wirklich für einen da, ne? Und der lässt einen nicht hängen. Und der hat auch eine gewisse Arbeitsmoral, ne? Man muss jetzt nicht mehr verlangen, als man jetzt auch gibt, ne? Also wenn man jetzt einen 520-Euro Jobber da hat, kann man nicht von dem erwarten, dass der rund um die Uhr verfügbar ist, ne? Aber für die Zeit, die derjenige da ist, will man dann halt auch was bekommen für sein Geld. Weil man gibt ja auch was, ne? Und das ist bei uns, würde ich mal sagen, auch mehr als nur Kohle.
Ja, klar.
Ja, das ist, überlegt euch doch mal, womit man dann da Geld verdient, ne? So, sondern es ist ja, also irgendwann im Leben findet man heraus, Geld ist nicht alles, sondern wenn du Geld verdienen kannst in einem geilen Umfeld, ist ein bisschen weniger Geld sehr viel mehr wert als mehr Geld in einem beschissenen Umfeld, ne? Und da muss man einfach, das ist so wichtig für uns, weil wenn diese Arbeitskräfte wegfallen, fallen wir in ein so finanzielles Loch, ne, dass das uns richtig schadet.
Existenzgefährdend.
Und dann werden wir richtig grantig.
Und?
Ja, Mann. Und dann werden wir richtig grantig und ist super scheiße. Und deswegen überlegt man sich, und deswegen machen wir es, wie wir es machen. Wir arbeiten selbst, weil wir diejenigen sind, denen wir vertrauen können, ne? Man selbst ist derjenige, dem man vertraut. Ich vertraue tendenziell erstmal nur mir selbst. Und dann stecke ich da so viel Arbeit rein und so viel Aufmerksamkeit, bis ich kaum noch kann.
Ja.
Weil die Gefahr, das auszulagern, ist tendenziell zu groß.
Und jetzt sagen die Leute, ja, selbst und ständig, ne? Ja, das ist ja normal. Ja, das ist so eine Floskel. Aber am Ende ist es ja so, wir machen ja im Prinzip 2 Jobs. Wir sind Selbstständige, indem wir halt die Arbeit noch machen. Aber wir sind auch Unternehmer. Und die große Unternehmerregel bedeutet, man arbeitet immer nur an und nie in seinem Unternehmen. Und das ist in unserem, in dem, was wir uns da aufgebaut haben, natürlich schwierig. So, du liebst deinen Job, du würdest nicht nur administrativ was machen, ich würde es genauso wenig machen, weil das einfach nicht, deswegen sind wir nicht angetreten so. Und das Problem ist einfach bei dieser Geschichte, dass du wirklich gucken musst, dir wird ja auch keine Möglichkeit gegeben vom Staat, dass du jetzt jemanden kurzfristig beschäftigen kannst, als Angestellten zum Beispiel. Nee, du musst halt, die Kernessenz wird wahrscheinlich sein, dass wir in den nächsten 10 Jahren super viele Selbstständige haben, die dann auf Projektbasis arbeiten müssen, was in anderen Branchen schon komplett normal ist. So. Und das ist halt eben das große Problem, sich dann zu überlegen, okay, wo lege ich denn jetzt meine Energie rein?
Ja. Siehst du, Sepp, an der Stelle muss ich dich abwürgen, weil ich habe um 10 meinen ersten Termin heute. Da muss ich nämlich auch Energie reinlegen, wo wir hier an der Stelle sind. Ja. Das Arbeitsleben kickt auch hier rein. Wir versuchen euch natürlich so gut wie möglich zu unterhalten mit unserem schönen kleinen Podcast.
Genau.
Es ist ja schon wieder diverse Themen gewesen, ne? Von Weed anpflanzen über menschenfressende Eisbären bis hin zu Unternehmertalk.
Da war einiges drin, aber ich fand, das hat mir gefallen, muss ich sagen.
Sepp, ich wünsche dir einen maximal geilen Urlaub.
Danke.
Wir lassen spontan auf uns zukommen, wie wir das mit den Aufnahmen, mit der Aufnahme hinbekommen. An euch alle da draußen, habt einen geilen Start in die Woche. Ich bin weg, fühlt euch auf den Mund geküsst. Bis dann, ciao.
Tschüssi, macht's gut.